Das weiß die Glücksforschung. Es macht nicht wirklich glücklich, immer nur euphorisch zu sein und zu denken, alles ist jetzt gerade total hip und super, sondern wahres Glück besteht ja darin, alle Gefühle haben zu dürfen, lebendig sein zu dürfen, ne? Auch Trauer empfinden zu dürfen, auch Angst, Wut. Und das darf alles sein und es findet einen runden Abschluss und es findet eine Antwort, die es braucht. Ne? Jedes Gefühl braucht eine Antwort. Und dass das dann eben wirklich stimmig sich anfühlt. Ne? Man kann ja auch zum Beispiel bei einer Sterbebegleitung tiefes Glück empfinden.
Total.
Ne? Was jetzt vielleicht für viele ein bisschen merkwürdig ist, wenn ich das sage. Aber wer es erlebt hat, weiß es. Ne? Also wenn jemand beim Sterben begleiten durfte und es ein runder Abschluss war, dann erfüllt einen das mit einer ganz anderen, aber auch eben glücklichen Erfüllung.
All of Me ist der Podcast, der dir ermöglicht, dich selbst zu finden. In mir, meinen unterschiedlichen Gästen, ihren Geschichten, Impulsen, Konzepten und Wahrheiten spiegelt sich alles, was auch in dir ist. Neugierig? Wenn du in der Tiefe Lust hast, dir zu begegnen, dem, was du schon von dir weißt und all dem, was du noch nicht von dir weißt, dann bist du hier goldrichtig. Denn all of me is all of you. So vieles, was ich erlebt und erfahren habe, teile ich mit meinen Gästen, die ihre Geschichten mitbringen. Lasst uns zusammen in die Magie des Moments eintauchen, wenn Worte sich mit Gefühlen und inneren Bildern verweben und eine tiefe Verbindung entsteht, wenn deine Geschichte zu meiner wird und wir alle eins werden. Ich bin Cisa Trautmann, Schamanin, Tiertelepathin, Podcasterin, Tochter, Ehefrau, Mutter von zwei erwachsenen Söhnen, Schwiegermutter, Tänzerin, Schwester, Cousine, Freundin, Gefährtin, Partnerin, Sportlerin, Köchin, Zuhörerin oder kürzer, All of Me. Von Herzen willkommen in meinem Podcast.
Bevor es gleich losgeht mit meinem heutigen Gast, möchte ich einer Bitte nachkommen, die mehrere auf verschiedenen Kanälen an mich gerichtet haben. Und es geht darum, dass viele von euch mir einen Ausgleich schaffen wollten. Ich habe keinen anderen Ausdruck dafür. Und wie wundervoll ist das? Ich habe darauf ein bisschen rumgedacht und rumgefühlt und ein bisschen rumgegoogelt. Und das aller einfachste, wenn ihr mir einen Ausgleich schaffen wollt für die Inspiration und für die Freude und für das Weiterkommen in euren eigenen Prozessen, in eurem All of Me, könnt mir einfach Geld überweisen an franziska@alloofme.de bei PayPal. Das wäre die aller einfachste Lösung und ich würde mich sehr, sehr freuen. Dankeschön. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr zuhört oder dass du zuhörst. Ich habe ganz viel Glück heute. Ich habe ganz viel vererbtes Glück. Haha, das ist jetzt natürlich ein Burner. Ich habe Sabine Lück heute bei mir am Küchentisch und ich freue mich seit Tagen. Und wir saßen hier schon mal, liebe Sabine, da war ich schon so hooked. Und das größte Geschenk damals war, dass mir wirklich ganz banal, würde ich sagen, dein Verlag, dein erstes Buch, Vererbtes Schicksal, geschickt hat und ich sofort dachte, so, genau das hat es gebraucht. Ich habe das Buch wirklich gefressen und alles voll mit Leuchtstift. Ich habe zig Übungen da drin gemacht und jetzt bin ich so im Glück. Also erstens mal ist die Folge bei Gefühlsecht so super gelaufen. Das hat mich natürlich auch ganz froh gemacht, weil ich auch so brenne für das Thema und jetzt hat es dich aber nochmal gepackt, wieder gepackt und ich bin super, super gespannt. Leider bin ich nicht so gut vorbereitet, das grämt mich ein bisschen und da gibt es noch eine ganz kleine Abzweigung, weil ich heute Morgen zu meinem Mann sagte im Bett, boah, bisschen doof. Ich hätte es gerne schon gelesen und sie hat es mir netterweise online geschickt, aber ich bin nicht so eine geile Online-Buchleserin, weil ich will da 1000 Leuchtstifte haben und so weiter. Und dann meinte der natürlich, tja, mein Schätzchen, wenn du ein bisschen besser mit der KI wärst, dann hättest du das natürlich in 5 Minuten gelöst. Also, das ist nochmal ein anderes Thema. In Wirklichkeit, ich will eben in echt. Und deswegen freue ich mich umso mehr, liebe Sabine, dass du dir die Zeit heute genommen hast, weil du hast so viele Podcast-Anfragen und Termine und ich bin sehr geehrt. Vielen Dank, dass du da bist.
Die Ehre ist aber ganz auf meiner Seite. Vielen, vielen Dank.
So
schön. Bin sehr gerne da.
Ja, wundervoll. So, wo reiten wir denn am besten los?
Vielleicht mit dem letzten Satz des ersten Buches, also Vererbten Schicksal. Ja. Ich hatte davor ja schon mal eins, aber fangen wir mal mit Vererbten Schicksal. Letzter Satz ungefähr so ist, dass ich dann gesagt habe, wenn uns das jetzt hier alles so gelingt mit der Aufarbeitung der Themen von hinten, dann wird die Chance, Glück zu vererben, richtig real.
So.
Und dann heißt das neue Buch so. Ne? War ein bisschen Zufall, aber ich habe es dann hinterher gemerkt, dachte ich, wow, irgendwie passt es.
Bin ja ganz gut, okay. Also ich finde natürlich vor allen Dingen deswegen, oder deswegen ist es für mich ein sehr geglückter Titel, weil ich mir ja vorstellen kann, dass wenn eben schon vererbtes Schicksal auf dem Titel steht, der oder die ein oder andere auch denken, oh nee, das wird irgendwie so schwere Kost, da will ich gar nicht hin. Und deswegen freue ich mich jetzt über diesen Titel. Und was ging dann los sozusagen? Oder wann hast du nach dem ersten Buch, was ja schon so viele Menschen, glaube ich, bewegt hat, also inklusive Laura Marlina Seiler, ab wann hast du gedacht, oh, ich muss jetzt nochmal, ich will mich wieder ransetzen, es fehlt wirklich noch was?
Ich glaube, als mir wirklich, was du auch sagst, bewusst geworden ist, auch natürlich, wie schwer es viele erleben. Mhm. Das war so ein Punkt, dass ich gedacht habe, ja, man muss einfach immer wieder auch darauf hinweisen, dass natürlich auch viel Gutes weitergeht und wir ja auch schon viel Gutes erben und zwar immer. Es wird ja immer was Gutes auch weitergegeben und das bleibt irgendwie manchmal so außen vor, weil das dann immer so, ne, es sind ja immer nur, geht es um Trauma und Leid und Schweres und das ist ja vielleicht auch so, dass wir das als erstes sehen und gehört ja auch vielleicht ein bisschen zum Überlebensmodus dazu. Das war das eine. Und das andere, das war mir eigentlich schon vor dem letzten Buch klar, war, dass es fürs Hier und Jetzt noch mal mehr braucht. Also, weil wir erstens mit Kindern jetzt nicht so arbeiten können wie mit Erwachsenen, also zurückgehen können in die Zeit und so weiter. Und weil uns die Epigenetik ja gelehrt hat, also nur mit unseren Aufstellungsarbeiten werden wir jetzt nicht alles schaffen und beenden für uns, dass nichts mehr weitergeht, weil es steckt ja schon in den Genen, schon sozusagen in den Eizellen, die noch im Mutterleib stecken. So. Und deswegen ist es eben wichtig oder war mir wichtig zu schauen, was kann im Hier und Jetzt geschehen, damit diese Treueverträge, die ja gerade dann entstehen in dieser Zeit mit den Eltern zusammen, dass die eben gar nicht entstehen beziehungsweise sich schon ganz früh auflösen können. Und was kann man dann eben zusätzlich tun, um diese ganzen Defizite, die wir ja vererbt bekommen haben, wirklich im Hier und Jetzt aufzulösen in Form von erlebtem Leben, was dann sich eben auch in uns abspeichert und dann weitergegeben werden kann.
Das heißt, das Buch richtet sich auch oder vermehrt an etwas Jüngere, weil die jetzt noch die jüngeren Kinder haben sozusagen?
Also es ist natürlich ein sehr, sehr ein großer Teil, der eben sagt, Eltern mit Kindern, die noch zu Hause leben. Aber es richtet sich eben auch an alle, die mit Familien, mit Kindern zu tun haben und arbeiten. Es richtet sich aber auch an Menschen, die einfach sagen, Beziehungen sind wichtig, die interessieren uns, weil es sich auch ganz viel um Beziehungen dreht, also um Partnerschaften, Freundschaften, alles, was wir, es dreht sich eben sehr viel um Bindung und Beziehung auch. Und die geht uns ja alle an, die Beziehung mit uns selbst, die Beziehung mit unseren Kindern, aber eben auch mit unserem inneren Kind oder Partnern und so weiter. Und ja, es richtet sich auch, denke ich, wirklich eben an Menschen, die eben als Fachleute irgendwie arbeiten und da eben Möglichkeiten, Unterstützungen suchen. Ja, für Großeltern ist es auch interessant. Falls du mal irgendwann Oma wirst.
Ja.
Ich warte auch noch drauf.
Ja, ich freue mich schon. Ich sage dann Bescheid, wenn es soweit ist.
Ja.
Und alle bestätigen mir ja, die schon da drin sind, dass es irgendwie nochmal ein solcher Shift ist.
Ja.
Also wir sprechen uns dann.
Ja.
Also ich finde diesen Fokus auf das vererbte Glück total wundervoll. Genau so, wie du es beschrieben hast, es wird so viel immer gewühlt, was ich ja auch toll finde, in diesen ganzen schweren Themen. Was hast du denn in erster Linie an Glück vererbt bekommen? Also wenn Glück ist ja auch ein riesen genau. Bereich, ne?
Also das ist auf jeden Fall ein Riesenbereich, aber ich würde sagen, mein größtes Glück ist einfach, also erstmal habe ich ganz viel Glück vererbt bekommen, das muss ich dazu sagen, aber mein größtes Glück, sage ich immer, ist meine Mama, die ich haben durfte in diesem oder haben darf in diesem Leben, weil ich das natürlich auch mal ein Stück vergleichen kann mit PatientInnen, die zu mir kommen und ich einfach viel mitkriege, was Menschen so auch für Päckchen mitbekommen
von was jetzt die Mutter Müttern zum Beispiel angeht, ne?
Oder natürlich auch Vätern. Bei mir ist vielleicht auch eher der Vater das Schwierige, aber meine Mama, das ist ein wirklich sehr, sehr großer Schatz und bis heute habe ich das Glück, das geht ihr gut. Wir waren gerade zusammen in Namibia und haben unternehmen viel. Also sie ist ein schon immer in meinem Leben eine wichtige Person gewesen, die mich wirklich unterstützt, die mich wirklich gesehen hat. Und das sind
allein schon mal zwei Mega-Stichworte.
Allein
ne?
sind das schon mal Dinge, die so viele andere Menschen nicht
das
bekommen
kurz
haben.
Kurz vor Magie.
Das ist mir irgendwann auch bewusst geworden, dass es das ist auch, was ich so gut weitergeben kann, weil ich dieses Glück eben vererbt bekommen habe. Ne?
Das
in
wie
der
so ein
Beziehungsgestaltung Akku. Mit ihr das zu erleben. Ne?
Gib mal ein paar Beispiele jetzt für die eben junge Mütter sind. Was hat es ausgemacht oder was hat sie getan? Das hat sie im Zweifel also nicht aktiv gemacht, sondern das war natürlicherweise in ihr.
Genau, es war in
das
ihr.
Das sind ja die leichten Momente.
Genau, es ist ihre Art, glaube ich. Das hat sie mit ihren Kindern, das hat sie auch mit ihren Enkelkindern so gemacht oder auch mit anderen Menschen, dass sie die erstmal so annimmt, wie die sind und nicht irgendwie verändern will oder irgendwie meint, die müssten irgendwie anders sein. Und das hat sie, glaube ich, sie hat immer auch an mich geglaubt, also dass ich so, wie ich bin, einfach richtig bin und das gestärkt
das ja schon mal
und unterstützt.
Die, also für, ich glaube, ihr seid ja in Namibia aufgewachsen oder beziehungsweise du und das ist ja überhaupt nicht das deutsche Konzept, dass irgendjemand in Ordnung ist, so wie er ist, sondern der muss auf jeden Fall, also wirklich, das Wichtigste ist, pass rein in die Gesellschaft, in das System, in das, wie deine Eltern dich sich irgendwie vorgestellt haben, damit du unauffällig durchläufst. So. Und hatte das mit dem Land zu tun auch, in dem du groß geworden bist? Also war es da leichter für deine Mutter oder du würdest wahrscheinlich sagen, auch wenn sie dich in Itzehoe großgezogen hätte, wäre es genauso gewesen?
Ich glaube ja. Ich glaube ja. Also sie hat sich auch bestimmt nicht gegen alles gewehrt, was von außen kam und konnte uns auch nicht von allem, vor allem beschützen, das nicht. Aber sie ist auch sich selber immer treu gewesen und hat einfach ganz viel getan, um auch eben für uns Kinder wirklich für uns das Beste zu tun. Ne? Also mein Vater starb ja, da war ich 11 und dann hat sie da ziemlich viel, sag ich mal, Leid erlebt durch die Familie, weil sie nicht aufgefangen wurde von der väterlichen Seite, also meines Vaters Seite und gar keine Unterstützung bekommen hat und also richtig hart eigentlich.
Und das in den 70er Jahren?
Genau, das in den 70er Jahren in Namibia, alleinstehend mit drei Kindern, das war super, super hart für sie. Und da hat sie dann wirklich auch einfach entschieden, ne? Ich gehe mit meinen Kindern nach Deutschland. Das heißt ja nicht zurück, weil sie ist ja auch Flüchtlingskind, damals aus Ostpreußen gewesen. Also es gab kein Zurück irgendwo hin, sondern sie hat dann Deutschland gewählt, weil sie wusste, dass es hier einfach schon einen anderen Umgang gibt mit Menschen, die jetzt, also Frauen, die alleinstehend sind mit Kindern, ne? Dass da einfach andere Unterstützung sein könnte und so weiter. Und war ja auch Deutsche.
Also, deutschsprachig.
Ne? Deutschsprachig und hatte deutsche Staatsbürgerschaft. Und so hat sie dann eben diesen Wahnsinnsentschluss gefasst mit drei Kindern ohne berufliche Ausbildung nach Deutschland zu gehen und hatte dann hier aber auch Glück und hat dann eben einen guten Job bekommen und hat uns Kindern dann eben ermöglicht, dass wir eben alle hier unseren Weg gehen konnten. Ne? Allein das ist schon Wahnsinn. Ein großes, großes Dankeschön an sie.
Naja, und so wie du es beschreibst oder das, was so fühlbar ist, ist, dass das förmlich normal war. Also dass es einfach der Lauf der Dinge war. Es klingt überhaupt nicht nach Drama oder Tragik oder oh mein Gott, jetzt war so, sondern sie hat offensichtlich eine Größe gehabt, also das ist jetzt mein erstes Wort, absolut, was so kommt, das zu tun.
Ja.
So, weil sie das auch schon aus ihren Erfahrungen hat. Du sagtest, sie ist aus Ostpreußen. Das heißt, das Thema, wir müssen ziehen, also wir müssen weiterziehen und was ist zu tun,
genau.
Das gibt es ja auch in so und in so.
Genau. Also das wiederholt sich dann natürlich, das Thema Heimatverlust oder eben auch Verlust von Sicherheit, Verlust der Männer natürlich. Also das ist, glaube ich, bei uns immer wieder das Thema, dass eben in der ganzen Ahnenlinie die Männer fehlen, weil sie gestorben sind oder meistens halt gestorben sind oder im Krieg waren dann. Und von daher, würde ich sagen, war das einfach. Also die Frauen in unserer Familie sind alle stark. Nochmal zu dem vererbten Glück, dass eben ich aus einer Familie stamme, wo einfach unglaublich starke Frauen sind.
Ne? Ja, was für ein Glück.
Ja, also die das so weitergehen.
So platt rausgeworfen, aber das finde ich ganz speziell toll. Weil es ja immer diese große Frage, also jetzt noch viel mehr dieses Wie geht Frau sein? Ne? Also der Feminismus hat ja irgendwie noch eine ganz neue Dynamik bekommen. Und so wie du das jetzt aber beschreibst, ist es einfach ein großer Segen, ne, der offensichtlich weitergegeben wurde und nicht im Sinne von, die Männer sind nicht zu gebrauchen oder sonst was, sondern es war einfach so, dass die Frauen in ihrer Kraft waren, konnten, mussten.
Mussten.
Ja, egal, welches Verb wir jetzt dazu nehmen.
Genau. Ja.
Und allein das ist ja schon... wundervoll.
Das ist wundervoll. Natürlich hatte das natürlich seinen Preis.
Ja.
Und das ist ja auch ein Stück weit das, was ich auch in meinem Buch beschreibe, dass wir immer genau schauen müssen bei diesen vererbten Dingen, auch wenn Dinge, Überlebensstrategien, Überlebensmuster sehr, sehr, sehr positiv erscheinen, haben sie auch meistens eine Schattenseite. Also wie zum Beispiel jetzt dieses Starksein, das hatte auch zur Folge, dass meine Mutter und auch ich, ich musste es erst lernen, wirklich auch mal schwach sein zu können oder zu dürfen.
Genau, ne? Riesenthema.
Weil ich, wie gesagt, also immer stark sein, immer den Mann auch stehen, weil die fehlten ja, die muss man dann ja auch mit ersetzen. Und dann ja wirklich auch zu lernen, ich kann auch mal abgeben, ich kann mich auch mal halten lassen, tragen lassen, ist für eine starke Frau eine ganz schöne Herausforderung. Und ja, ich denke,
daran
gedauert,
zerbrechen.
Aber inzwischen kann ich es.
Ja, sehr gut.
Aber wie gesagt, es hat auch ein paar Beziehungen gekostet.
Aber
muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das finde ich aber super bedeutsam, darüber zu reden, weißt du? Weil es hat natürlich jetzt vielleicht in Deutschland und auch sonst immer extrem starke Frauen gegeben.
Ja,
gibt es heute immer noch. Und wo sind die Männer dazu, die das, die da gut mitgehen können, die halten können in gewissen Situationen und trotzdem in ihrer Stärke bleiben und sich nicht untergebuttert fühlen oder ihr eigenes Licht dann nicht mehr wiederfinden
Die Augenhöhe, ne? Also das ist, glaube ich, das, worum es geht, dass man wirklich auf Augenhöhe, dass keiner den anderen kleiner braucht oder größer braucht, sondern wirklich auf Augenhöhe, ne, sich begegnen kann. Und finde ich eben auch so kostbar. Und darum geht es ja zum Beispiel auch in dem Buch.
Sehr schön.
Ich habe auch Themen zum unbewussten Paarvertrag damit drin, Übungen, dass man sich reflektiert, dass man versteht, wie Paare sich finden und was das dann für das Familiensystem bedeutet und wie sich das dann alles miteinander verpflichtet, wenn man zum Beispiel in dem Kind noch irgendetwas von sich aus seiner Ahnenlinie heilen möchte und dann den passenden Partner, die passende Partnerin dafür gefunden hat, mit der das dann geht. Und wenn das dann nicht alles so richtig aufgeht, ne? Wie schwierig das dann wird. Und auf der anderen Seite, was für ein Glück, wenn man das erkennt und versteht, wie magisch das eigentlich ist, dass man sich gefunden hat und dass man genau gespürt hat, dass der andere genau diese Qualitäten mitbringt, die es eigentlich in meinem Ahnensystem gebraucht hätte. Und dann aber eben ohne diesen Schleier der transgenerationalen Geschichten wirklich versteht, wie kann ich denn das nutzen, um wirklich einander zu sehen und nicht in diese Rollen hinein zu buxieren, also die, ne, die Vaterrolle oder was auch immer da so gefehlt hat, damit dann eben wirklich das Glück, was ja da ist, was ich ja finde in dem anderen, damit das auch gelebt werden kann. Ne?
Suchen wir nicht unbewusst, also wenn wir nicht in diese Reflexion gehen, suchen wir dann nicht unbewusst einen Partner, der uns genau das widerspiegelt, was wir schon kennen von Mutter, Vater. Also muss jetzt nicht genau, so geil das, sein, aber...
Genau, das wird so im Allgemeinen immer jetzt so benannt. Und ich habe gedacht, aber irgendwie, dafür macht sich doch die Natur nicht die Mühe mit diesem Verliebtsein. Ja, das Verliebtsein sei total neurotisch, das hört man ja. Ne? So. Und dann habe ich gedacht, nee, also das ist ja so glücksbringend, so banal kann das nicht sein. Und habe dann noch mal ein bisschen genauer geschaut und tatsächlich festgestellt, dass wir uns in das Heilserum, so nenne ich das ja immer, verlieben. Also das, was genau meine toxischen Erfahrungen, meine Wunde wirklich heilen kann, das finde ich tatsächlich in dem anderen, das sehe ich ihm und das ist nicht nur neurotisch, aber dann passiert es eben mit, dass ich das verwechsle, dass ich, also dann springt in mir mein altes System an, wo ich einerseits Heilung suche, andererseits Heilung geben möchte und die Geschichte, die ich so für mich entdeckt habe, ist, dass dieses Heilserum nicht einfach nur so da ist, das entsteht eben. Ne? Also auch da wird an Glück gearbeitet, in der anderen Familienseite, also bei dem Mann, bei dem Partner meinetwegen. Und das entsteht eben, weil es dort eben auch diese Wunde gibt. Und deswegen sagst du, es spiegelt sich, weil das stimmt. Aber ne, also bei mir zum Beispiel ist es so, ich habe eben eine Vaterwunde, würde ich jetzt erstmal so sagen.
Ein nur Vater, weil dein Vater so früh gestorben
Vater,
ist?
Einmal ist oder er war weg, das auch vorher schon? Einmal ist er auch als Vater eigentlich emotional nicht anwesend gewesen. Er war auch gewaltvoll, weil er selber viel Gewalt erlebt hat. Also es war keine, ich konnte mich nicht wirklich öffnen für die Vaterbeziehung und ich musste mich eher schützen in dieser Beziehung. Und genauso hatte ich dann eben bei meinem Mann, den ich dann geheiratet habe, eben wirklich unbewusst natürlich nach dieser Vaterqualität gesucht, die ich nicht bekommen habe. Und er hat die ausgestrahlt, das ist alles natürlich völlig unbewusst jetzt, ne? Wissen wir ja.
So, das läuft ja alles unbewusst.
Er hat das so, ausgestrahlt, das jetzt, ich habe das gesehen und gedacht, oh, der ist es einfach, ne? Wie man sich halt so verliebt. Und und das Interessante ist, er hat auch eben so eine Vaterwunde. Er hat einen sehr verwundeten Vater, der Ähnliches erlebt hat auch wie mein Vater, der auch eben nicht als Vater wirklich emotional erreichbar war. Und ich habe sozusagen dann in ihm für mich nochmal so einen Papa gesucht und natürlich für meine Tochter, weil ich in ihr, ne, wollte ich das ja alles nochmal sehen, wie das ist, mit so einem tollen Papa aufzuwachsen, weil ich das ja alles nicht hatte. Und er hat diese Qualitäten entwickelt, für seinen Vater quasi, um für den so ein liebevoller Vater zu sein, als Beispiel. Ne? Weil wir versuchen auch für unsere Eltern, ihnen das zu geben, was sie brauchen. Und er ist genau so ein Vater geworden, wie der Vater gebraucht hätte und auch natürlich wie meine Ahnenreihe, alle. Das geht ja durch, ne? Da fehlt ja überall der Vater und auch bei ihm zieht sich das natürlich mit den Vätern durch die männliche Ahnenreihe. Sodass wir uns schon mal an dem Punkt, es gibt noch mehr, gefunden haben, wie es nun einfach mal passen kann. Und dann war sozusagen unsere gemeinsame, unbewusste Vision die Heilung
unserer
der
Systeme.
Kinder, der Väter, der Kinder. Und ich habe dann natürlich mit ihm zusammen, waren wir uns sehr einig, unsere Tochter soll also einen tollen Papa haben. Und das, was ich so spannend an der Sache ist, dieses, wo es dann nicht mehr authentisch ist, ist, wenn es durch eine Wunde entsteht, weil dann dieses Übertriebene, dieses etwas zu viel, dieses Nicht-Authentische, also als Beispiel, ich habe dann Vater idealisiert.
Deine Tochter?
Genau.
Dass du die dann auf so einen Thron gehoben hast?
Ja, also und das ist diese jetzt. Beziehung von den beiden habe ich auf den Thron gesetzt. Okay, so, und das war das Wichtigste und ich habe dafür auch alles, auf alles Mögliche verzichtet, um halt quasi das zu ermöglichen,
die Bahn frei zu haben.
Aber auch meine anderen weiblichen Ahnen wirklich gebraucht hätten. Und dafür hat sich dieser Mann auch wirklich absolut geeignet. Aber dieses zu viel war dann eben, dass die beiden ja, irgendwann wirklich große Schwierigkeiten hatten. Oder sie hatte Schwierigkeiten, sich dann zu lösen, weil dann diese ganzen Aufträge damit dran geknüpft waren. Ne? Ein gesundes, also sozusagen, sie musste stellvertretend für die ganze weibliche Ahnenlinie gesunden, sozusagen, und dann aber auch noch für den Vater Themen irgendwie mitbringen, die für ihn halt auch wieder wichtig waren.
Aber jetzt muss ich mal fragen, das ging dann sozusagen über Kreuz, dass er sowohl die Vaterwunde, also er wollte die Vaterwunde von dem Vater heilen, indem er gut mit der eigenen Tochter war.
Genau.
Und er wollte auch quasi damit, oder du dachtest auch, dass deine Vaterwunde auch in eurer gemeinsamen Tochter, also die war sozusagen das Riesenfeld, an wir wollen das jetzt beides in einer, in einem Kind heilen, was aus unseren Richtungen rechts, links von hinten kommt.
Solange das Kind noch nicht da war, war ich natürlich in mir das kleine Mädchen, was geheilt werden wollte, von ihm. Und also zum Beispiel, dass er dann mich wirklich ein Stück weit idealisiert hat.
Ja.
Ne? Das war natürlich dann etwas, hat mir super gut getan, weißt du, wie so ein Papa, der dann sagt, oh, ne, du bist mein Augenstern,
du bist die Schönste,
die, Schönste, die Beste, mein Prinzesschen.
Ja.
So, weil das hatte ich ja nicht bekommen. Mhm. Und gleichzeitig dann, als ich dann Mutter wurde, wurde es dann sofort übertragen auf das Kind, weil da gab es ja nochmal die Chance, das wirklich von Anfang an nochmal so richtig zu sehen. Ne? Ja. Nicht nur so obendrauf geklatscht noch, wenn man erwachsen ist, sondern so in der Tiefe. Und das findet alles gleichzeitig statt. Und natürlich ist es nicht nur die väterliche Seite, sondern natürlich gibt es ja auch, weil Paare sich ja immer so finden, auch von der mütterlichen Seite jeweils die Themen dazu. Und das alles findet sich im Kind wieder. Das ist so faszinierend, wenn man das erstmal versteht und entschlüsseln kann über diese beiden Verträge, wie ich sie ja nenne, die wir dann mit den Eltern haben, dann können wir das ganz, ganz toll, also wirklich nachvollziehen, wie das so minutiös zueinander passt und wie dann das Kind natürlich, es kann ja nicht ganz frei sein, es muss oder bekommt diese Aufträge ja quasi mitserviert und
die ist dauernd
will
ja bedient.
Das natürlich, will das natürlich auch bedienen, weil es möchte die Eltern glücklich sehen. Ne?
Es klingt ja wahnsinnig kompliziert.
Absolut komplex.
Ja, es ist sehr komplex, aber du würdest mit Sicherheit aus deiner Erfahrung sagen, ja, es ist komplex und, weil dafür trittst du ja auch an, es ist dann doch, also ich will jetzt nicht sagen, relativ leicht zu lösen, aber es ist nicht so komplex in der Auflösung, wie es im Kopf sich darstellt.
Anfühlt. Ja. Vor allen Dingen haben wir ja, also das habe ich ja mit der Ingrid Alexander damals angefangen und dann in der Generation Code for Kids Arbeit, wie ich sie nenne, weiter fortgeführt, also dieses nach hinten zu schauen und dann im Hier und Jetzt zu schauen, da habe ich das dann weitergeführt und dann auch eben, wie wir es auch vorher schon gemacht haben, mit bestimmten Schlüsselfragen, Übungen, einfach Arbeiten, Tools und so weiter, mit denen man dann das auch gut rausfinden kann. Mhm. Also es ist nicht nur so, dass man da sitzt und analysiert und überlegt, wie war denn das jetzt bei mir, sondern dass man auch was an die Hand bekommt, an Übungen, an Möglichkeiten, irgendwie auch unbewusstes Wissen beispielsweise dazu zu akquirieren oder einfach auch zu merken, dass wir ja jeden Tag damit in Berührung kommen, wenn wir mit Kindern aufwachsen, weil bestimmte Trigger einfach da sind. Ne? Und wir dann merken so, ups, was war das denn jetzt? Ne? Und womit könnte das denn jetzt zusammenhängen? Und dann finden wir die Spur. Und dann zeige ich ein bisschen in dem Buch auch auf, wie können wir nach hinten weiterhin wieder die Spur aufnehmen und gleichzeitig, was können wir denn im Hier und Jetzt machen, damit dieser Schleier, der sich da vor das Kind und mich zieht oder auch vor die Partnerschaft und mich, ne, wie können wir den wegziehen, um wirklich den anderen zu sehen und zu begreifen, wo der Unterschied eigentlich ist.
Ja. Magst du mal zwischendurch so ein paar Beispiele geben? Weil für die zuhören, die jetzt vielleicht noch nie eine Aufstellung gemacht haben oder die sich dafür irgendwie interessieren, aber eben doch nicht so ganz genau wissen, was könnte das jetzt für sie selber heißen? Also so ein paar ganz einfache Beispiele. Du hast ja auch Geschichten ganz sicher in deinem Buch, das weiß ich aus deinem ersten.
Genau.
Vielleicht magst du davon.
Ja, ich habe auf jeden Fall, kann man ja sehr, sehr unterschiedlich die Herangehensweisen, ne? Familie ist ja auch komplex, ne? Wenn man jetzt arbeitet wie ich, dann kommen eben oft Menschen, die Probleme mit sich bringen oder Symptome entwickelt haben oder Kinder haben, die Symptome entwickelt haben. Und die kommen dann zu einem und sagen, ja, am besten löst das jetzt mal oder mach mein Kind jetzt heil oder so. Und wo ich dann einfach anfange, tiefer reinzuschauen.
Und wir reden ja auch nicht immer über Verhaltens, sag ich mal, Auffälligkeiten, ist auch schon eigentlich ein Kackwort, sondern es können ja auch physische Symptome sein.
Wie zum Beispiel, an was denkst du gerade?
Oh, weiß ich nicht, irgendwie ein Jugendlicher, der ständig einen Bandscheibenvorfall hat.
Ja, genau.
Also,
genau.
Das fällt mir jetzt erst ein.
Genau.
Warum auch immer.
Ja, genau. Magenschmerzen.
Magenschmerzen sind auch Klassiker. Oder, ja, ne, Kinder haben ja unendlich viel Magenschmerzen.
Genau, somatisieren vielleicht. Ne?
Ja.
Genau, und ich würde, oder bei mir ist es dann immer so, ich mache dann im Prinzip zuerst immer mit den Kindern und den Eltern zusammen ein erstes Gespräch, ein Erstinterview, sage ich mal, wo dann auch das Kind wirklich viel zu Wort kommt und durch eine spezielle Gesprächstechnik auch wirklich ermöglicht wird, dass das Kind möglichst wirklich sich gesehen fühlt. Und wirklich spürt so, aha, jetzt geht es wirklich darum, was ich hier gerade fühle und sehe und sage. Da sind die Eltern super neugierig und aber auch überrascht, was so ein Kind eigentlich alles weiß und mitkriegt. Ne?
Das wird Machst ja du das mit den Eltern?
Mit dann? Den Eltern zusammen.
Ach so, da würde ich ja die auch erstmal so ein bisschen auseinandernehmen.
Ja, und das ist eben das Interessante, dass die Eltern dann zuhören und man könnte ja denken, oh Gott, na, entweder traut sich das Kind nicht oder aber die Eltern irgendwie denken, oh Gott, was erzählt das Kind? Aber es ist durch die Art und Weise auch, glaube ich, wie ich es mache und vor allen Dingen auch durch meine Einstellung, dass es natürlich nicht darum geht, irgendwen vorzuführen oder anzuklagen oder irgendwie so, sondern es geht ja wirklich nur darum zu verstehen, was ist hier eigentlich los und wie könnte man gemeinsam als Team dafür sorgen, dass es irgendwie dem Kind und überhaupt der Familie dann wieder besser geht. Ne?
Genau.
Und dann sind die Eltern wirklich interessiert und finden das spannend, weil ja sehr oft wird ja im fachlichen Zusammenhang über das Kind geredet, sogar wenn es dabei ist. Ja? Und man fragt die Kinder gar nicht, wie oft habe ich es erlebt, dass ein Kind wirklich nicht gefragt wurde, wie es selber irgendwie das einschätzt mit den Symptomen oder so.
Ja, das ist phänomenal, was Kinder heute.
Und wenn du da
wissen,
immer, das ist dann immer wie so ein bisschen wie so ein Ping-Pong-Spiel, ich spreche dann mit dem Kind, dann frage ich wieder, was die Mutter gerade dazu denkt oder der Vater und dann sagt der Vater was, dann frage ich das Kind wieder, wie ist das für dich und so weiter. Und dann kommt eben eigentlich am Ende schon mal so eine Idee raus, worum es eigentlich gehen könnte. Und im nächsten Gespräch kommen dann oft die Eltern alleine. Und dann habe ich ja dieses Spiel, starke Wurzeln, dieses Stammbaumspiel, was also ein therapeutisches Tool ist, nicht so allgemein für Familien, sondern wirklich nur für Fachleute. Und dann kann man wunderbar verstehen, wie die Dinge zusammenhängen und schon diese transgenerationale Ebene mit reinholen, weil die immer eigentlich dabei ist. Ist ja logisch, weil so wie wir geworden sind, das haben wir ja irgendwie auch schon mitgebracht.
Ja,
ne?
Genau. Aber sag trotzdem nochmal so ein Beispiel.
Ja, nehmen wir mal das Beispiel, was ich eben auch gerade im Moment sehr gehäuft erlebe, ist das Thema Ängste.
Ja.
Also, dass Kinder kommen und haben extreme Ängste ausgeprägt oder Zwänge ausgeprägt und besonders auffällig ist im Moment das Thema Emetophobie, also diese
was
Angst vor dem Emetophobie, die Angst, sich zu übergeben.
Ach, wirklich?
Die wirklich bei vielen Kindern ausgeprägt ist, also dass die wahnsinnige Angst haben, es könnte ihnen passieren. Das hat natürlich ganz viel mit Kontrollverlust. Ne? Mein Körper macht dann einfach irgendwas und oft haben die dann vielleicht auch so eine unglückliche Situation erlebt, wo sie sich übergeben mussten
schon,
und das ganz traumatisch erlebt haben. Aber es steckt eben mehr dahinter, was ihnen eben oft fehlt. Und das finden wir dann eben auch zusammen heraus, ist eben dieses Vertrauen in den eigenen Körper, in die eigenen Emotionen und dass, wenn Angst da ist, dass man das handeln kann beispielsweise. Weil natürlich hat man in so einem Moment, wo so etwas, Überflutendes passiert, wie jetzt, dass der Körper irgendwie einfach übernimmt und etwas macht und du stehst ja quasi daneben und musst dich dem hingeben. Dazu braucht es ja auch Vertrauen, dass mein Körper das schon richtig macht. Und dann kann ich auch damit umgehen und hinterher sagen, ah, ist jetzt viel besser. So.
Yeah.
Und das fehlt eben diesen Kindern oft. Und ich stelle dann eben oft fest oder habe dann so einen Zusammenhang auch festgestellt, dass es auch grundsätzlich für sie nicht so einfach ist, irgendwie sich zu äußern mit dem, was sie vielleicht schwierig finden oder was in der Familie so los ist. Und dann bin ich einfach mal in die Tiefe gegangen oder gehe dann auch in dem Fall dann ganz individuell in die Tiefe. Und dann kommt oft raus, dass der Umgang mit Angst schon immer irgendwie schwierig war in der Familie, weil es irgendwann mal ein Ereignis gegeben hat, was besonders belastend war, wo dann nach einer traumatischen Erfahrung eben begonnen wurde, entweder zu schweigen oder eben überängstlich zu sein. Ne? Also irgendwie halt eine Gegenreaktion, eine Art, wie kann man denn mit diesem traumatischen Erlebnis zukünftig umgehen, es vermeiden oder irgendwie dafür sorgen, dass man dieses Gefühl nicht mehr hat, was so schrecklich war, weil man vielleicht alleingelassen war, weil es niemand gab, der einem geholfen hat, damit umzugehen. Oder sogar es sogar noch durch Eltern vielleicht verstärkt wurde, ne? Dass irgendwas war. Und dann wurde in der nächsten Generation oder wurde mit diesem Kind halt auch so umgegangen, dass man ihm die Schuld gegeben hat dafür, dass das passiert ist.
Oh ja, das ist ja auch natürlich.
Und das war zum Beispiel ein so ein Beispiel.
Aber du zeigst es eben so
auf Herzchakra. Ja, genau, witzig, ne?
Das finde ich jetzt sehr besonders. Also, weil für mich ist natürlich Halschakra so, also von unten im besten Fall kommt die Stimme und übers Halschakra muss es laufen, sozusagen, sonst kommt das Ding nicht raus.
Genau.
Also sprich, aus meiner Sicht würde ich sagen, sind große Wunden in der Familie, also mindestens im Halschakra, also weil du es ja immer wieder runterschluckst und immer wieder versuchst, es zu deckeln. Und,
dass eben Kinder dann gemerkt haben, wenn ich dieses Gefühl Angst habe, dann wird meine Mutter irgendwie starr. Oder sie wendet sich ab oder sie wird gerade ganz hibbelig und komisch. Also sie gerät ins Ungleichgewicht. Und dann denkt ja so ein Kind, oh, das ist vielleicht besser, ich habe das jetzt nicht, dieses Gefühl. Oder wie kriege ich das denn weg? Und dann wird das
Aber
Kind
das ist auch echt spannend. Also ich muss immer mal ein bisschen einhalten, weil ich das so abgefahren, dass wir als Kind bei der Mutter, kann auch beim Vater sein, schon denken, okay, irgendwas ist in Inbalance in meinen Eltern, egal wer es ist. Und das Learning daraus ist, dass es wichtig ist, dass ich nicht in den Zustand komme.
Genau, dass ich sie da nicht mehr triggere, ne? Weil ich kann es mir ja nicht leisten.
Sie nicht triggere?
Ich kann es mir nicht leisten, dass sie irgendwie dysreguliert ist, sag ich mal. Oder aber vielleicht hat sie auch eine Reaktion, die mir nicht gut tut, dass sie dann so total überfürsorglich wird. Und das macht mich dann auch wieder vielleicht nervös. Also ich denke, dass das passt sich dann dementsprechend an. Also entweder in die eine Richtung oder in die andere. Und das erlebe ich oft wie so eine Wellenbewegung. Also meinetwegen war jemand überängstlich, weil sie die Idee hatte, je mehr Vorsicht ich gebe, desto größer ist die Chance, dass nie wieder was Schlimmes passiert, weil ich bin ja ständig in Sorge und dann passe ich auch ganz besonders auf. Ne? Und dann wird man übervorsorglich. Das verunsichert wieder die Kinder, die dann keine Erfahrung machen mit Selbstwirksamkeit und so.
Ja.
Und dann wird dieses Kind aber vielleicht eben sagt, irgendwie, ach, das schaffe ich alles. Also ich bin jetzt überhaupt nicht ängstlich und Angst muss man einfach wegdrängen und Augen zu und durch und wird vielleicht zu einer Erwachsenen, die nicht gut mitschwingt, wenn ihr Kind dann Angst hat und das sofort unterbricht und vielleicht sagt, stell dich nicht so an. Und, so. Und
es gibt diese beiden Richtungen.
Und eher schubst in Richtung, sei mal mutig. Und dann ist es für dieses Kind aber wieder nicht passgenau, weil es braucht vielleicht jemand, der eher sagt, oh, ich sehe, wie ängstlich du bist und pass auf, jetzt machen wir das mal gemeinsam und so.
Aber da ist eben die
Und dann
geht Mutter,
es, schwingt es wieder. Also hier geben sich dann Überlebensstrategien weiter, die sich dann gegenseitig auch noch irgendwie nicht gut vertragen und dann erzeugt es wieder. Und das geht dann eben wirklich noch Generationen weiter, ne? Wenn das nicht irgendwie zwischendurch mal eine gute Auflösung gibt. Und das ist das, wo ich dann sage, okay, und im Hier und Jetzt können wir das lösen mit diesem Wissen, weil es uns ja sagt, was hier fehlt. Was also diese Mutter im Hier und Jetzt bräuchte, oder natürlich auch der Vater, um dem Kind einen gesunden Umgang mit Angst zu geben. Na, dass es dann lernt, was hilft denn wirklich? Angst darf sein. Ist völlig in Ordnung, das ist ganz normal. Aber es gibt auch genug Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass die Angst wieder vergeht oder dass Mut entsteht oder dass man einfach, dass die Angst nicht größer wird als du.
Dass man
und dann
sich
kann
auch
man halt Angsttoleranz entwickeln, wie man das so schön sagt in unserem Jargon. Und kann dann eben dementsprechend auch ja, irgendwie einen Umgang damit erlernen und Selbstwirksamkeit und merken, genau, geht ja wieder. Und deswegen gibt es dann in dem Buch halt einmal diesen Hinweis darauf, ich nenne das unsere Kellerkinder, ne, die wir alle Emotionen, die nicht sein durften oder die schwierig waren oder wo wir keine richtige Antwort gekriegt haben, dass wir die einsperren und irgendwie am liebsten im Keller aufbewahren. Und die werden natürlich getriggert durch unsere Kinder, weil unsere Kinder genau an der Stelle uns natürlich irgendwie auch fordern, auch fordern wollen, weil sie natürlich merken, irgendwie hier ist noch was zu tun. Oder sie übernehmen dann auch diese Emotionen, die da nicht ausgedrückt wurden und die da schwelen und versuchen auf diese Weise Heilung ins System zu bringen. Und das schnallt keiner, wenn so ein Kind dann plötzlich andauernd irgendwie Wutanfälle hat und die Eltern irgendwie nicht begreifen, dass das eigentlich ganz viel zu tun hat mit ihrer nicht ausgedrückten Wut und dass sie da einfach mal hinschauen müssen, was war denn los, ne? Warum haben Sie denn Ihre Wut in den Keller gesperrt?
Ne? Genau, da treffen sich diese ganzen Kellerkinder.
Genau.
Ne? Also über Generationen haben die da so ein Meeting. Ja. Genau, und keiner weiß. Keiner weiß es oder keiner kriegt da richtig Licht rein oder macht die Kellertür auf, bis eben ein Kind kommt.
Genau.
Und das finde ich auch einen ganz schönen Impuls. Immer in dem Kind, also wenn uns das Kind überfordert, kenne ich mich auch ein bisschen aus, ist immer aus unserer alten Sicht das Kind falsch. Also muss ich zusehen, dass das Kind wieder richtig wird, damit ich mich entspanne sozusagen.
Genau, so bringen sie es ja auch meistens zu mir, ne? Sorgt mal dafür, dass das Kind wieder richtig wird.
Ja, genau. Ja,
und dann wirklich zu verstehen, dass die Arbeit dann in erster Linie eigentlich bei den Eltern stattfindet. Ne? Und was ich eben so schön finde, in diesem Miteinander. Na, dass also wenn Eltern zu mir kommen, wissen die schon, das geht bei der nicht, bei der Frau Lück, dass man das Kind da einfach nur abgibt. Wir sind so, auch nicht selber da.
Genau.
Sondern dass es eben darum geht, dass sie gemeinsam was verändern müssen im System und dass es da viele wunderbare Möglichkeiten zu gibt, die auch freudvoll sein können. Das ist nicht immer nur negativ und anstrengend und widerwillig, sondern es macht auch Freude. Ne? Dafür habe ich ja dann auch die Übungen und Spiele und Rituale entwickelt. Die Spieleapotheke, die beschreibe ich ja im Buch auch, dass eben hilfreiche Tools da sind. Wie kann man eben den Alltag, das Miteinander in gute Erfahrungen verwandeln, Kommunikation erlernen beispielsweise, wie geht es denn mit Kontakt, mit Nähe, wie kann man mit bestimmten Themen wie Eifersucht oder wenn Bindung ein bisschen unsicher wird, was kann ich da tun, ne? Zum Beispiel in Trennungsfamilien und so weiter. Also viele, so ein ganz bunter Strauß, musste auch viele Übungen wieder rausnehmen, weil das Buch so schon viel zu voll war und viel zu dick, aber eben ich habe versucht, einen Querschnitt reinzubringen von dem, was wirklich helfen kann, um wirklich miteinander was Neues zu kreieren.
Genau, weil darum geht es, finde ich, in der Tiefe, dieses Neue zu finden, weil wir an so vielen Stellen feststellen, die alten Skills, das kannst du ja eigentlich jeden Bereich nehmen, da muss man jetzt nicht lange bei den Astrologen schauen, bei Instagram, sondern, also mache ich trotzdem gerne, aber die alten Skills funktionieren nicht mehr.
Ja, genau.
Und das liebe ich an unserer Zeit, also auch wenn ich es natürlich sehr anstrengend finde. Also nicht anstrengend, aber es ist einfach wahnsinnig intensiv und es gibt sehr, sehr wenig Raum, also wenig Pausen, außer ich nehme sie mir. Und das ist dann auch nicht so ganz so einfach. Aber ich liebe die Zeit im Moment. Also bin froh, dass ich nicht 80 bin.
Ja.
Ich bin tatsächlich auch froh, dass ich nicht 20 bin. Insofern...
Ja. Ja, sie ist herausfordernd, birgt viele, viele Chancen, aber auch viele Baustellen.
Viele Baustellen und ich finde, es ist aber so eine Pionierarbeit.
Ja, das stimmt.
Also unsere Vorfahren mussten auch oder durften und mussten eben Dinge lernen, umsetzen, loslassen und alle ja immer so gut sie konnten. Aber ich finde, das, was jetzt so da ist an Wissen und Forschung und Neuem, was das Alte ja ganz anders reinholt und erlaubt, damit es wirklich was Neues ist.
Genau, viele Sachen auch toll. Bestätigt, zurechtrückt. Ne? Das finde ich auch. Ja.
Was würdest du denn so für so ein erstes kleines oder erste kleine so Zusammenfassung geben? Was ist heute? Du hast jetzt eben das schon genannt, das Thema Ängste. Was ist noch? Ich finde Erschöpfung.
Also was wir auf jeden Fall ja haben, ist das Thema Trauer und Wut auf jeden Fall. Mhm. Ne? Scham ist auch ein großes Thema.
All diese ganzen Kackthemen. Aber die
alles genau, wo alle immer sagen, die negativen Gefühle, die keiner haben möchte eigentlich, aber die ja auch genauso ein Geschenk sind wie alle anderen Gefühle, nur dass wir eben den Umgang damit nicht wirklich lernen konnten. Mhm. Also und jetzt zu sagen, okay, alle Gefühle, also ich sag mal, das weiß die Glücksforschung, es macht nicht wirklich glücklich, immer nur euphorisch zu sein und zu denken, alles ist jetzt gerade total hip und super, sondern wahres Glück besteht ja darin, alle Gefühle haben zu dürfen, lebendig sein zu dürfen, ne? Auch Trauer empfinden zu dürfen, auch Angst, Wut und das darf alles sein und es findet einen runden Abschluss und es findet eine Antwort, die es braucht. Ne? Jedes Gefühl braucht eine Antwort. Mhm. Und dass das dann eben wirklich stimmig sich anfühlt. Ne? Man kann ja auch zum Beispiel bei einer Sterbebegleitung tiefes Glück empfinden.
Total.
Ne? Was jetzt vielleicht für viele ein bisschen merkwürdig ist, wenn ich das sage. Aber wer es erlebt hat, weiß es. Ne? Also wenn jemand beim Sterben begleiten durfte und es ein runder Abschluss war, dann erfüllt einen das mit einer ganz anderen, aber auch eben glücklichen Erfüllung. Ne?
Ja, ganz schön, dass du das sagst, weil das fühlt sich im Moment für mich auch so tatsächlich sinnstiftend an, dem Leben viel mehr Sinn zu geben, indem wir alles dazu nehmen und alles als Leben nicht nur bezeichnen, sondern auch fühlen.
Genau.
Ne? Und all die Gefühle, die sind, wollen irgendwie ihren Platz und ihren Raum. Und es geht vielleicht darum, eine gesunde Dosierung von dem Ganzen zu finden.
Das wir ja oft denken immer, ne? Nur das Einatmen ist ja super. Und ganz, ganz oft, wie man das aus der Körpertherapie weiß, das Ausatmen ja eigentlich das ist, was gelernt werden muss. Und das beziehe ich jetzt eben mal auf alle anderen Sachen. Ne? Wir streben immer nur nach Erfolg, nach Glück, nach schönen Momenten und vergessen eben, dass eben auch die Nacht, auch die negativen Gefühle in Anführungsstrichen, also auch die eher uns traurig machen oder unglücklich oder ja, melancholisch oder auch wütend, dass die eben genauso wichtig sind, damit das Ganze stimmig ist und rund ist.
Ja. Wie machst du das denn? Mir kam jetzt gerade so dieser Gedanke, nachts, oder du hast ja nachts auch von der Nacht gesprochen, nachts habe ich natürlich ein bisschen andere Gedanken und ich bin jetzt allein durch die Wechseljahre und durch was auch immer, bin ich nicht mehr so ein toller Schläfer. Und es gibt aber Nächte, wo ich eben auch ganz zufrieden damit bin. Und so der äußere Druck, ne, auch Social Media und die Perfektion und die Leistungsoptimierung, also dann ist ja ein bisschen unser Reizthema. Mein Mann will mir immer diesen Aura-Ring aufzwingen. Ich will den aber nicht, weil ich will sozusagen mit mir sein. Auch in dem, dass ich eben nachts mehr wach bin und dass das eher so eine Phase ist und dass dann irgendwas vielleicht auch kommt oder mich bewegt. Und also wenn ich jetzt super, super erschöpft wäre und nur noch neben mir stehen würde, dann ist es wieder eine andere Diskussion. Aber auch da gibt es irgendwie Phasen, die was anderes wollen, sozusagen. Ja, hörst du da mitgehen? Oder?
Ja, absolut, absolut. Mhm. Also ich bin nur gerade so mal überlegen, wo ich da ansetze. weil das eine, was mir dazu einfällt, sind halt eben zum Beispiel die ganzen weiblichen Lebensphasen, ne? Die ja eben so unterschiedlich sind und ja alle irgendwie wieder auf was Unterschiedliches mitbringen. Und Schlaf ist ja auch mehrfach ein Thema. Ne? Das ist ja nicht erst in den Wechseljahren ein Thema, das ist auch schon in der Pubertät ein Thema, ist auch irgendwie ein Thema, irgendwie so, was weiß ich, wenn man vielleicht aus dem, ja, eigentlich ja von Anfang an kann schlafen, ein Thema sein.
Also aus Säuglingssicht wie kriege ich dieses Kind zum Schlafen? Ja,
genau. Und wo ich denke, das ist natürlich auch wieder individuell und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt nochmal an deine Frage denke, vielleicht habe ich sie auch noch nicht ganz hundertprozentig verstanden, aber ich verstehe es erstmal so, darf ich meinen eigenen Weg, meinen Umgang damit finden und darf ich auch jeder Phase ihre Berechtigung geben mit allem, was irgendwie vielleicht so dazugehört.
Ja.
Ne? Und muss nicht irgendwie sein, weil Social Media oder irgendwer anders mir sagt, wie es zu gehen hat. Das ist ja sowieso vielleicht immer das Thema, dass wir zu oft uns beeinflussen lassen von dem, was andere wieder irgendwie gerade denken und meinen und diesen Druck haben. Auch das ist ja menschlich und gehört auch zu unserem Menschsein dazu, dass wir das irgendwie wichtig finden, was andere denken, aber auch immer wieder dann abzugleichen mit mir selbst und sich zu erlauben, es darf vielleicht auch mal ganz anders sein und ich bin halt, wie ich bin und bin okay, wie ich bin und darf es so sein, ne?
Ja, ich kam so ein bisschen dahin, weil eben diese unterschiedlichen Gefühle sich so ihren Raum auch nehmen und wie begleite ich mich dann selber und bei mir ist das vielleicht mal nachts, wobei es jetzt irgendwie nicht überhaupt nicht unterirdisch ist oder so, aber so ein bisschen, ich habe da anscheinend Zeit oder wie auch immer und deswegen komme ich nochmal eine Ecke weiter quasi, weil meine Mutter schon immer eine schlechte Schläferin gewesen ist, ganz schlecht. Meine beiden Großmütter auch. Und es war immer so eine Überschrift. So, mit der habe ich mich jetzt nie beschäftigt, so wirklich. Also es war eher so, ja, okay, Mami schläft schlecht. Aber daraus ist natürlich was anderes entstanden, dass ich genau wusste, schon als Kind oder auch später dann, wenn meine Mutter nicht gut geschlafen hat, war natürlich klar, wie sie drauf war. Also hatte das einen riesen Einfluss auf allerlei, sage ich jetzt mal ein bisschen allgemein. Und ich bin gerade so ganz okay mit dem, dass ich jetzt vielleicht weniger schlafe. Gut, jetzt habe ich auch das große Glück, dass ich mich ab und zu ja auch tagsüber mal einen Augenblick hinlegen kann, wenn es dann geht. Und für mich geht es darum, ich will, also wenn ich mich gut fühle, wenn ich in meiner Kraft bin und so weiter, dann bin ich fein. Mhm. Also ich muss das nicht, dieses riesen Label da drauf geben, dass ich quasi ins Drama gehen kann oder damit mich immer irgendwie nach vorne schubsen kann, oh Gott, ich habe vielleicht nicht so gut geschlafen.
Also es kriegt nicht mehr diese Funktion, die es offensichtlich dann vielleicht bei deiner Mutter hatte, sondern du kannst es mehr annehmen und damit gehen und es mehr lassen. Aber es würde sich trotzdem ja mal lohnen, mal zurückzuschauen, was denn da die Story dahinter ist. Warum das sich auf den Schlaf, das können ja auch wirklich Überlebensstrategien sein. Ne? Also wenn man überlegt bei traumatischen Erfahrungen, könnte es ja sein, dass dann irgendwie so eine Warnung weitergeht, also bloß nicht fallen lassen. Nachts ist es gefährlich. Also mir ist jetzt gerade nur eingefallen, was meine Mama mir erzählt hat von der Flucht, dass sie waren ja ganz klein und ihre Mütter, sie und die Tante, die Schwestern, die waren alleine eben mit mehreren Kindern unterwegs und waren dann in so einem Camp, wo auch Soldaten waren, also deutsche Soldaten. Und dann hörte man irgendwann, jetzt kommen aber bald die Russen und die Soldaten zogen weiter und haben gesagt, wir müssen euch hier lassen. Es ist leider so. Und wo was ja ganz furchtbar war. Und dann hat aber meine die Tante meiner Mutter zu dem Soldaten gesagt, Mensch, dann gib mir doch Rasierklingen. Wenigstens, dann können wir uns umbringen, weil wir haben gehört, was passiert, wenn die Russen kommen. So. Und dann hat er so ein Mitgefühl bekommen, dass er eben mitten in der Nacht die geweckt hat und gesagt hat, ihr könnt nichts mitnehmen, wir nehmen nur das, was ihr am Leibe tragt und eure Kinder mit. Und es muss jetzt ganz schnell gehen, weil wir nehmen nur euch mit. Also auch dieses Glück wieder. Und haben die dann wirklich versteckt unter Benzinkanistern auf den Autos unten, also allein, wenn man sich es vorstellt, und sind mit denen los. Und wenn ich mir dann vorstelle, das erlebt jemand so etwas, was ja, da muss ja so viel Anspannung, Angst, Aufregung, nah an der Todesangst ja gewesen sein. Es ist gut ausgegangen, aber es sitzt, glaube ich. Meine Zellen wissen das, ne? Und und wenn so etwas so gravierend war, kann das ja als eine Botschaft weitergehen. Also nachts ist besser, man ist nicht ganz so tief am Schlafen und kriegt was mit beispielsweise.
Genau.
Vielleicht auch benutzt oder sie so sehr beeinflusst hat und damit natürlich euch und euren Alltag. Das ist dann ja wieder die Story der nächsten Generation. Das heißt ja auch bei mir Generation Code. Also in jeder Generation kommt was dazu, da verändert sich das wieder. Und ganz genau das ist ja das, was das Individuelle für dich ausmacht. Mhm. Und du hast natürlich in deinem Leben schon viel gearbeitet und dran, sodass deine Reaktion jetzt schon sich anfühlt für mich wie eine mit einem anderen Umgang. Du wiederholst das nicht, du gehst auch nicht in die andere Richtung, aber es hat offensichtlich vielleicht diesen Effekt, dass sich was beruhigen kann, weil es angenommen wird, wie es ist. Mhm. So.
Und trotzdem?
Und trotzdem wäre es ja schön.
Interessiert mich das natürlich.
Genau.
Also
gucken,
das ist
was
da,
war denn da?
Genau, ja, weil
was
all
war
das,
da los,
was
ne?
mir schon begegnet ist.
Gibt es denn da Glaubenssätze? Ich will dich jetzt nicht in irgendeine therapeutische Sitzung reinziehen, aber das könnte ein Weg sein. Vielleicht auch ja für die Zuhörer interessant, wenn es jetzt da so einen Glaubenssatz gibt, der irgendwie, den du schon mitgebracht hast, zum Thema Schlafen.
Also Tatsache ist ja, dass die Frauen in meiner Familie vor mir nicht schlafen.
Ja.
Oder einen schlechten Schlaf haben. Ja. Und je älter sie werden, desto mehr Schlafmittel
brauchen sie.
Ja. Genau. Also weil das ist immer dann so der letzte...
Und hast du da selber irgendeine Idee, wenn du sagst, die Frauen in unserer Familie schlafen schlecht? Könnte es ja auch so eine Art Glaubenssatz. Das.
Nee, den will ich eigentlich nicht.
Nee, den willst du nicht, aber der ist vielleicht da, ne?
Ja, also es ist eine gewisse Akzeptanz, macht sich in mir breit.
Das muss man jetzt wohl so hinnehmen.
Das ist irgendwie ein bisschen normal, ja.
Genau. Ja. Und das wäre die Frage. Ne? Ja. Also eigentlich würde ich sagen, ist es nicht automatisch so, dass immer Frauen Schlafstörungen haben. Und das ist auch nicht, es ist auch so, dass Männer Schlafstörungen haben. Ich habe auch viele Männer mit Schlafstörungen. Ja. Ne? Und dann eben einfach zu schauen, wo könnte denn da eine Ursache sein? Ne? Das könnten natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen sein.
Ja, also
Sachen
würde ich natürlich
sein,
gleich
ne?
im Krieg auch schauen.
Aber das könnte Sinn machen. Ne?
Genau, weil das weiß ich, dass da, also dass meine beiden Großmütter, also mindestens aus der Kriegserfahrung des Zweiten Weltkriegs, zum Teil waren die auch im Ersten, viel Angst hatten, viel allein, also weil es waren alle Frauen waren irgendwie.
Und die waren
allein.
Vielleicht allein dann oft.
Genau,
allein,
und natürlich irgendwie an anderen Orten, also nicht vertrieben in dem Sinne, aber ständig irgendwo verschickt. Und meine Großmutter war auf Rügen mit meiner Mutter und meinem Onkel. Und die war in so einer Starre, dass dann ihre Tante, ihre Schwester, kam aus Hamburg, hat irgendwie einen Haufen Kinder in Hamburg alleine gelassen, weil sie wusste, dass die Russen kommen. Und meine Großmutter war aufgrund ihrer Starre nicht in der Lage, die Sachen zu packen und diese beiden Kinder einzusacken, um nach Hamburg zu kommen.
Ja.
Und das hat meine Großtante dann in dem Fall gemacht. Es wurde meiner Großmutter ihr Leben lang vorgeworfen. Sehe ich natürlich heute auch anders, weil der eine reagiert so, der andere reagiert so.
Ja, und sie war im Schock. Ne?
Genau, dauernd in so einer Starre.
In so eine Starre gegangen, konnte sich irgendwie nicht bewegen. Ne?
Genau, und das macht natürlich auch was mit dem Nervensystem.
Genau, so ist es.
Und mit dem kann ich hier irgendwas loslassen
Und ich habe zum Beispiel in dem Buch beschreibe ich einen Fall, wo eben jemand im Krieg eben eine ganz, ganz traumatische Geburt hatte und eben wirklich im Bombenhagel sozusagen im Keller. Mhm. Und wie sich das Generationen weiter zieht, das beschreibe ich in dem Buch. Mhm. Immer wieder, wenn eben Kinder im Mutterleib sind, wiederholt sich diese ganze Angst und Panik, die diese Urgroßmutter einst hatte, bis hin eben zu dem Enkelsohn am Ende und was das dann eben mit ihm gemacht hat. Und das ist, und so ähnlich, wenn du das liest, kannst du ja vielleicht mal schauen, was sind da eigentlich für Ängste rund um die Nacht und das, was auch immer die Nacht bedeutet hat für die Frauen, ne? Weitergegangen. Und vielleicht kann man da noch mal so eine kleine
Session reinbauen.
Ja, Session reinbauen, so eine kleine Versorgung machen. Das ist ja so ein Anteil meiner Arbeit, dass ich eben sowohl im Hier und Jetzt, aber auch in der Vergangenheit immer mit dem Heilserum arbeite, dass man eben als Zeugin sich vorstellt, sie haben wunderbare Nächte, wo sie ausgiebig und ganz tief und fest schlafen und sich fallen lassen können, weil die Bedingungen alle dafür stimmen. Und dann kann dein Nervensystem mal dieses Modell nehmen Und das macht dann ja was. Also wir arbeiten ja, oder ich arbeite ja dann so damit, dass die Menschen das wirklich fühlen können. Ne? Weil ja, darum geht es ja.
Beschreib mal ein bisschen genauer, weil wir sind ja schon so schön tief da rein. Dank, dass ihr euch da in mein Ding damit rein begeht.
Ja, also
aber
wenn
ich
wir
bin
jetzt
ganz beglückt.
Die Kleinigkeit, die du erzählt
ja nur für
hast.
Alle anderen.
Genau,
also
dass du die Kleinigkeit, die du da erzählt hast von deiner Großmutter, die dann in der Starre war, wenn das jetzt, wir wissen ja nicht genau, ob das die Spur ist, aber so als Beispiel jetzt, dann zu schauen, was hätte sie gebraucht, um eben nicht in diese Starre zu gehen. Was hätte sie gebraucht? Und zwar auch das ganze Glück. Also nicht nur, die hätte vielleicht jemand gebraucht, die ihr mal ein bisschen die Schultern klopft oder so, sondern eben, was genau hätte es gebraucht. Und dann muss das ja glaubhaft sein. Das reicht ja nicht, jetzt einfach zu sagen, na klar, kein Krieg. Das ist klar.
Ja, ja,
aber wie genau ist es jetzt für dich realistisch, dass sie ohne Krieg aufwächst oder da eben in Sicherheit ist? Und dann würden wir uns jetzt weiter davor arbeiten, um genau zu gucken, wann es wirklich stimmig ist. Sodass du dann in deiner Vorstellung von ihr und es war die Großmutter und deiner Mutter, dann eben sagen kannst, ja, dann können die jetzt mal so richtig, und dann spürst du es ja schon.
Also du meinst, ich kann ja nicht den Krieg sozusagen wegbeamen, aber
doch, das könntest du, wenn es für dich glaubhaft wäre.
Ja,
aber
es sind nur innere Bilder, ne?
Es ist ein friedliches Europa meinetwegen oder eine friedliche Welt. Mhm. Und wie siehst du jetzt deine Großmutter?
Also ist eigentlich.
Ist sie auf Rügen dann? Ist sie da zu Hause?
Nee. Nein. Also das hat natürlich schon im Ersten Weltkrieg. Ja, da hat das natürlich angefangen, weil der Vater war nicht zugegen und der hat irgendwie dann gesoffen und dann hat ihre Schwester, die sie da auch aus Hamburg abgeholt hat, die hat sich dann zwischen Vater und Mutter gestellt. Das war die jüngere Schwester. Da war schon meine Großmutter in der Starre, in diesen ganzen Kämpfen da.
Aber jetzt stoppen wir nochmal, weil das wird ja jetzt spannend.
Genau.
Wenn der gesoffen hat, was war denn da los im Haus?
Ja, genau, da gab es irgendwie Gewalt und keinen sicheren Vater.
Kann man nachts gut schlafen, wenn ein betrunkener, gewalttätiger Mann im Haus ist?
Genau.
Kommt ihm gerade passt.
Genau.
Im Krieg, du weißt nicht, du weißt gar nicht, was Sicherheit ist, oder? Als Kind schon nicht, aber auch als die Frau, die einfach mit allem rechnen muss, völlig unberechenbar.
Absolut.
Und da hat sie sich vielleicht zum Beispiel einen leichten Schlaf angewöhnt, damit sie alles mitkriegt.
Genau. Oder das Gefühl hat, sie muss ihrer Schwester auch irgendwie beistehen.
Sie muss der Schwester
oder
beistehen.
Oder in dieser Ohnmacht, okay, wie soll ich jetzt sein, was soll ich jetzt tun? Ich kann keinem helfen, weil
ich
bin so
ohnmächtig.
Wenn
wir jetzt das ganze Glück sehen, würde ich schon mal sagen, dass wir als allererstes mal einen Mann haben, der nicht trinkt.
Genau.
Sondern an ihrer Seite steht.
Mhm.
Und dann vielleicht noch kein Krieg. Dann wird es richtig schön. Es ist Frieden.
Mhm.
Man hat einen liebevollen und wirklich gesunden Mann, der niemals Gewalt übt, der partnerschaftlich, wie wir das hatten, auf Augenhöhe miteinander ist.
Ja, und was
und
jetzt,
da kann man sich fallen lassen.
Ja, also was mich jetzt gerade am meisten berührt ist, wie unsere Arbeit, würde ich es ja noch nicht mal nennen, gerade hier am Tisch zusammenkommt, weil das ist natürlich die Reinform der schamanischen Trommelreise.
Ja. Ah, wow.
Ja, so. Und ich habe mich natürlich ganz viel in meiner Arbeit mit mir selber und meiner Kindheit und was da so alles noch geheilt werden wollte, beschäftigt. Und habe da unglaublich viel, nicht unglaublich, sondern wirklich sehr, sehr viel Heilung erfahren können, die ich auch weitergebe. Und das ist jetzt nochmal ein schöner neuer Punkt.
Und da kommen wir nochmal über diesen Aspekt, ein Punkt, wo. Und das ist das Tolle, weil du kannst den ja nur nehmen, weil er schon längst in dir als Wissen da ist.
Ja.
Und in dem Moment, wo wir darüber sprechen, resoniert das und dann kommt was zusammen in dir. Ne? Also das Wissen ist alles da, aber es ist wie getrennt voneinander. Jetzt kommt es zusammen und das kann eben Heilung mit sich bringen, weil du das jetzt verbinden kannst und jetzt vielleicht denkst, okay, was sie gebraucht hätte, damals schon wäre Umstände, um wirklich ganz entspannt, sich wirklich in den Schlaf fallen zu lassen.
Ja, genau. Mhm. Und die Erholung sich, zu erlauben.
Genau. Auch, ne? Das ist auch und auch großes genau Punkt. Diese, na, wenn diese Sicherheit da ist, dass man sich die Erholung dann wirklich erlauben kann. Mhm. Weil ne, man muss weder irgendwie für alles gerade stehen, noch muss man aufpassen, noch ist es gefährlich, irgendwie sich einfach fallen zu lassen. Mhm. Und dann irgendwie zu gucken, was hätte das über die Generation wieder bedeutet für deine Mutter. Mhm. Und dann letztendlich für dich. Mhm. Eine Mutter, die dann vielleicht dabei rauskommt, die eben wunderbar schläft. Tief und fest, wie so ein Murmeltier.
Ja, ja, ja. Und mir das dann vorlebt, wie schön das ist,
sich zu entspannen. Ja, und du das ja auch erlebst mit ihr, ne? Dass sie ihr so ganz entspannt und diese Entspannung ausstrahlt und dann auch tagsüber ne, gut drauf ist, weil ausgeschlafen. Und das nimmst du alles auf und auch dein Nervensystem lernt dann nicht in Anspannung und Aufregung zu sein. Mhm.
Ja. Wie schön ist das denn? Hm.
Genau. Das ist, bedeutet Glück, ne?
Das bedeutet, merkst du schon? Ob ich das merke? Genau. Ja. Ja. Das merke ich schon. Mein Gott, ist ja so schön. Aber ich meine, ich habe es ja angekündigt, dass ich das richtig, richtig, richtig tiefe, feine, moderne Arbeit finde.
Danke.
Ja. Und ich glaube, wir lassen es genau da. Ich sage, glaube ich, fast immer den Satz, ich könnte jetzt noch stundenlang weiterreden. Wäre aber gar nicht richtig, weil natürlich bin ich jetzt satt und oder so ja, wohl genährt. Und das ist ja mein größter Luxus, dass ich daraus einen Podcast machen darf. Und wie ich auch in meiner Intro sage, es geht ja überhaupt nicht um mich, sondern ich bin ja nur ein Beispiel.
Genau.
Ne? Genauso bist du ein Beispiel. Und wir können nur Impulse geben, mit denen eben ihr da draußen euch überlegen könnt oder guckt, okay, wo war ein Treffer, wo war noch ein Treffer, was mache ich dann? Und deswegen kann ich mich vielleicht an der Stelle auch schon mal bedanken, dass auch All of Me schon so viele, jetzt schon so treue Hörer und Hörerinnen hat, sind auch wirklich tolle, tolle Männer dabei, die schreiben noch nicht so eifrig, aber das sehe ich ja an den Zahlen, die sich immer wieder inspirieren lassen und die das Gefühl haben, okay, ich kann da noch irgendwie was rausholen, es gibt so viele Podcasts und so viele tolle Sachen und die hören aber hier zu.
Wie wunderbar.
Ja, das macht mich ganz glücklich, weil sie sagen, da ist es wirklich echt.
Schön.
Das ist wahrhaftig, das ist echt, das ist authentisch. Und deswegen gibt immer so einen Teil von mir, der jetzt sagen würde, boah, jetzt habe ich mich da so wichtig genommen und bin jetzt so im Fokus gewesen und stimmt und trotzdem ist es nur dein All of Me.
Und du hast dich auch zur Verfügung gestellt, ne? Und viele durften an diesem Beispiel jetzt einfach oder dürfen an diesem Beispiel lernen. Also ich erzähle ja auch deshalb öfter mal auch was von mir, ne? Weil ich einfach merke, das hilft. Ja. Das hilft zu verstehen, das hilft zu sehen und auch, was du sagst, ne? Dass wir ja auch alle diese Erfahrung haben. Ja. Ne? Ist ja keiner da gefeit gegen.
Nee.
Wir haben alle Ahnen und alle unsere Geschichte. Ja. Genau.
Wundervoll.
Ich danke
Liebe
dir.
Liebe Sabine Lück, ganz, ganz schön. Was für ein Segen, dass ich dich hier heute haben durfte. Und keine Frage, ihr besorgt das Buch. Vererbt das Glück.
Sehr gern.
Ja.
Danke.
Das war All of Me von heute. Danke, dass du dabei bist. Ich hoffe, wir konnten dich inspirieren und du hast etwas für dich rausgenommen, was dein All of Me reicher und vollständiger macht. Lass uns in Kontakt bleiben. Schreib mir gerne auf Insta, Facebook oder LinkedIn, um von heute an und in Zukunft ein wundervolles All of Us zu leben. Und ganz zum Schluss, lass mir gerne auf den entsprechenden Kanälen Likes da, dann wächst All of Me und kommt zur vollen Blüte. Das wünsche ich mir.